Herzlich willkommen im Konterpass-Podcast. Ihr könnt euch erinnern, vor ein paar Wochen durfte mein Co-Host Timmern alleine jemanden interviewen, und zwar den Bundestrainer Martin Brückner. Und da dachte ich mich, ich lasse mich doch nicht lumpen, ich lege einfach nochmal drauf, und zwar mit dem Präsidenten des Deutschen Floorball-Verbandes. Und das ist Remo Rubacher. Guten Abend.
Hallo Jan, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, es freut mich auch sehr. Wir haben uns so eine Liste oder so ein paar Themenblöcke vorbereitet, in die wir eintauchen wollen. Das hat etwas mit der Entwicklung der Sportart zu tun, vielleicht auch ein bisschen was mit dir persönlich. Ich würde vielleicht zur Einführung einfach mal fragen, das letzte Mal, dass wir einen Podcast zusammen aufgenommen haben, und ich kann mich an den allerersten erinnern, das war ein traumatisches Erlebnis, weil wir haben wirklich so einen tollen Podcast gemacht. Das war am Anfang der Corona-Phase. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Ja,
und dann hat Skype ihn irgendwo verlegt und verloren, ja. Und es war sehr frustrierend. Aber mit der Zeit ist ja so ein bisschen Spree den Bach runtergeflossen, und du warst damals noch Bundestrainer, bist es mittlerweile nicht mehr. Du bist nämlich Präsident des Dachverbandes. Wie fühlt sich's auf der anderen Seite an?
Ja, andere Seite würde ich nicht unbedingt sagen. Grundsätzlich fühlt sich beides gut an. Also ich habe als Bundestrainer eine sehr schöne Zeit gehabt, vor allem auch mit dem Highlight in Prag, eine wunderschöne Weltmeisterschaft. Und jetzt, ja, als Präsident oder ich sag mal als Kopf des Verbandes, ist das, ich würde sagen, einfach nochmal eine Ebene drüber, wo es halt darum geht, jetzt nicht nur eben das Herren-Nationalteam zu sehen oder welche Nationalmannschaft auch immer, sondern eben wirklich alle Bereiche zu betrachten, um im Endeffekt ziehen wir alle in die gleiche Richtung. Wir wollen die Sportart größer machen, sei es eben als Bundestrainer oder eben auch als Präsident, ist das Ziel, dass wir wachsen können. So, von daher ist es ein gutes Gefühl.
Jetzt nimm uns ein bisschen mit. Du bist 2021 Präsident des Dachverbandes geworden. Ich kann vielleicht sogar so ein bisschen ausholen. Du bist ja ursprünglich, man hört es eigentlich kaum oder ansatzweise nur Schweizer. und bist insofern relativ nah am Sport aufgewachsen, warst beim UHC Thun Junioren Damencoach, dann auch in der NLB aktiv. Bist dann irgendwann nach Deutschland gezogen, warst beim ETV Hamburg aktiv. Ich kann mich erinnern, wir standen sogar auf dem Platz gegeneinander. Das ist ja schon eine Weile her.
Ich kann mich sogar daran erinnern, dass du mal nach Hamburg wolltest, Jan.
Ja, tatsächlich.
Ja, ich erinnere mich daran.
Das ist fast so dazu gekommen. Ne? Und dann meinte Karl Berroy, du, in Berlin gibt es auch einen Verein, und die spielen jetzt auch Bundesliga nächstes Jahr.
Ja.
Das ist nichts geworden.
Das ist aber schon fast 20 Jahre her, würde ich mal sagen.
Ja, es ist ein Stachel im Herz, wenn man da tief setzt. Aber ja, es ist tatsächlich ziemlich lange her. Ja. Nach Hamburg hattest du eine kleine Pause, dann warst du in Lilienthal aktiv als Coach, dann wurdest du Bundestrainer und dann 2021 Präsident des Dachverbandes. Mhm. Was waren vielleicht so in dieser ersten Phase, weil Frühling 2023 wurdest du ja wiedergewählt, was waren so die ersten Meilensteine oder so die großen Herausforderungen, die auf der To-Do-Liste ganz oben waren, und wie denkst du, habt ihr die gemeistert?
Ja, also grundsätzlich ist das etwas, was man gar nicht so richtig mitkriegt, wenn man, lass uns mal sagen, eine Mikroebene oder einen Teilbereich tätig ist und eben nicht dieses Ganze übersehen kann. Sei es auch, wenn man in einer Kommission arbeitet oder eben Trainer einer einzelnen Nationalmannschaft ist oder als Physiotherapeut oder was auch immer. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass es wirklich nahezu 100 Personen gibt, sei es im Ehrenamt oder eben auch im Hauptberuf oder in einem Minijob, die eine floorball.de E-Mail-Adresse haben. Das heißt, die irgendwas für diesen schönen Sport machen, sei es eben in 5 Minuten in der Woche oder eben auch bis zu 40 Stunden beziehungsweise sogar 50 Stunden. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat, was da eigentlich schon für eine Wucht hinter dieser Sportart ist, und wie viele Leute da tatsächlich eben auch dafür arbeiten, mit mal großer Freude, vielleicht auch mal mit ein bisschen Frust, aber ich denke mal, auch an dieser Stelle heißt es auch einfach von meiner Seite vielen Dank an alle, die für diesen tollen Sportart einstehen und eben auch für den Verband, jetzt für den Dachverband in dem Bereich arbeiten. So, was man dann, wo es dann weitergeht, ist ja dann in die Landesverbände. Das sind ja auch unzählige Leute. Also das ist im Endeffekt, finde ich, ist es sehr interessant zu sehen, wie viele Leute wirklich an dieser Sportart arbeiten. Und ich hoffe, dass sie das auch weiterhin tun, weil nur so können wir wachsen.
Kann man vielleicht, um so ein bisschen auf meine Frage nochmal zurückzukommen, wenn du jetzt so zurückblickst, ich kenne das so ein bisschen aus dem Verein, oft laufen Sachen suboptimal und dann kommen neue Leute rein, die mit sehr viel Werbe und Energie so die Überzeugung haben, dass sie eigentlich, mein Gott, das muss doch so gehen und das kann doch nicht so schwierig sein. Und dann dauert es ungefähr 3 Monate und dann haben sie auch keinen Bock mehr und sind weg. Gab es so Sachen, wo du sagen würdest, naja, die hatte ich mir eigentlich schon ein bisschen einfacher vorgestellt und dann hat es aber irgendwie, war das doch alles nicht so einfach.
Ja, in der Tat, das ist allein das Thema Ordnung, das ist ein staubtrockenes Thema, was auch einfach über die Jahre gewachsen ist und im Endeffekt gibt's x Ordnungen, wo wieder irgendwas beschrieben ist. Das sind so Themen, das kriegt man halt sonst gar nicht so mit. So, und das sind einfach auch Punkte, also du hattest eben auch über Meilensteine auch gesprochen. Also wir sind in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen sind wir tätig aktuell, um das eben auch offener, transparenter kommunizieren zu können, einfacher zu machen, die Arbeit zu minimieren. Und insofern gibt's viele Punkte, die eben tatsächlich, man geht da voll Elan ran und holt sich dann erstmal eine blutige Nase und merkt, es ist doch nicht so einfach. Und da hilft dann natürlich die Beharrlichkeit, um dann trotzdem auch an diesen Punkten weiterarbeiten zu können oder eben auch kleine Schritte schon als Erfolg zu sehen, um dann eben das große Ziel trotzdem weiter verfolgen zu können. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
Ich würde vielleicht jetzt so ein bisschen in die Entwicklung reingreifen und schauen uns vielleicht so ein paar Herausforderungen an und können uns ja dann daran vielleicht so ein bisschen praktischer abarbeiten, weil ich glaube, dieses Gerüst Verband ist einfach was relativ Abstraktes. Wir können jetzt beschreiben, wer wo was arbeitet, aber ich glaube, das kann man auch relativ schnell einfach nachlesen. Ich fange mal mit so einer Zahl an oder mit so einer Statistik, wo ich selbst mehr Fragen als Antworten habe. Wir haben jetzt, wenn wir uns die Mitgliederentwicklung ansehen, in Deutschland haben wir jetzt, ich glaube, man nennt sowas meistens so ein Plateau. Also wir hatten ja 2015 waren es vielleicht um die 11.000 Mitglieder. Wir hatten 2022 12.500 Mitglieder. Das ist wieder ein bisschen weniger sogar als 2021. Also ich glaube, von einer boomenden Sportart können wir im Floorball nicht sprechen. Zur Verteidigung des Dachverbandes es ist, glaube ich, international auch nicht anders. Warum denkst du, kommt der Sport jetzt erstmal ganz allgemein gesprochen nicht so ganz in die Gänge, was die Reichweiten angeht?
Ja, ich glaube, niemand mag das böse C-Wort hören und das zählt auch eigentlich nicht als Ausrede. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch, wenn man mit den Spitzen, also mit den Top-4-Nationen spricht, ich glaube grundsätzlich alle Sportarten haben natürlich erst das Tal der Tränen jetzt durchschritten und bei vielen Sportarten sind viele Lizenzierte weggefallen durch die letzten 2-3 Jahre. Gibt auch Sportarten, die profitiert haben, beispielsweise E-Sports. Nichtsdestotrotz ist da natürlich jetzt das Interessante, wie kann man denn jetzt trotzdem eben den Drive kriegen, wie du sagst, vom Plateau eben wieder nach oben gehen. Und da glaube ich schon daran, dass wir das schaffen können. Aber das ist natürlich nicht etwas, was man in 1-2 Jahren schafft, sondern das geht ja eher in Richtung 5-10 Jahre. So, und dafür hatten wir uns ja hingesetzt, eigentlich direkt nachdem wir im September 21 gewählt wurden und haben unsere Vision für Floorball in Deutschland 2030 aufgestellt, die wir unterteilt haben in 6 Teilbereiche, um eben nicht nur im Leistungssport, den braucht man auch zum Wachstum, für die Bekanntheit der Sportart, aber eben vor allem auch in der Sportentwicklung den Verband zu entwickeln, aber eben auch die Schule, also an der Schule weiterzukommen. Das ist, also wir betrachten das als Vorstand eben als ein Kreis mit 6 Teilbereichen und wollen versuchen, in jedem dieser einzelnen 6 Bereichen jede Stufe erklimmen zu können, kleine Schritte zu gehen, um im Ganze dann eben wegzukommen von diesen, im Endeffekt von den 10 bis 12.000 Lizenzierten sprechen wir eigentlich seit, wenn wir ehrlich sind, fast seit 10 Jahren. So, und das Potenzial ist in Deutschland ist riesengroß. was der Sportart einfach fehlt, auch wenn man, gerade wenn man auch mit 3FF spricht, ist, dass es eben in einer größeren Industrienation auch mal vorangeht. So, und deswegen sind die Gespräche, die geben einem auch Mut oder die geben einem auch Motivation, wenn man mit dem Weltverband spricht, weil die, oder auch mit den Top 4 Nationen, die sagen uns alle, ihr könnt alle Tools haben, ihr könnt alle Unterstützung haben, wir können euch alles erklären, damit es endlich in Deutschland über diese, sagen wir, über 15.000 Mitglieder zum Beispiel drüber hinausgeht. Und daran arbeiten wir, und deswegen haben wir diese Vision aufgestellt, und das sind Ziele, die wir uns stecken und die wir runterbrechen in Einzelschritte, um eben beispielsweise weiterzukommen. Nur als Beispiel, wenn man jetzt sagt, man will in die Sportentwicklung gehen, sieht man den Mädchenbereich, der unbedingt entwickelt werden muss. Dafür haben wir jetzt zum Beispiel das erste Mal die U17-Trophy gehabt, der Mädels im Juni oder im Sommer dieses Jahres. So, super angenommen worden, auch aus den Landesverbänden top Antworten erhalten, und darum geht es, ne? dass wir wirklich da im Kinder- und Jugendbereich, dass wir da wachsen können.
Ja, ich kann mich erinnern, das ist, muss vielleicht so 15 Jahre her sein, da gab es in der FAZ mal so einen großen Titel, und da stand Schlafender Riese. Ja, und das war etwas, was eher eigentlich motivierend war, weil man sich dachte, da guck mal, die denken auch nämlich, das kann doch was ganz Großes werden. Ich glaube, dieser Riese, also gefühlt zumindest von den Zahlen, der schläft noch tief und fest. Der erlebt so ein Jahrhundert Winterschlaf und will irgendwie nicht los. Ich hatte ja bewusst eigentlich auch die Brücke zur AFF geschlagen, weil zumindest jetzt für mich, auch rückblickend vielleicht für die letzten 20 Jahre, hätte man mir, als ich angefangen habe mit Floorball, irgendwann vielleicht sogar Ende des vergangenen Jahrtausends, gesagt, wo die Sportart 2023 sein wird, wäre ich, glaube ich, sehr enttäuscht gewesen. Also die Ambition, die der Sport hatte, als so eine Art neue Hallen- oder neue Mannschaftstrendsportart zu sein, die vielleicht mit einem neuen Zeitgeist kommt, diesen ganzen Muff der alten Hallensportarten irgendwie abwälzt und mit irgendwelchen neuen Ideen kommt. Ich glaube, das ist irgendwie ausgeblieben, und es wirkt so, dass insbesondere halt vom Weltverband oder auch letztendlich von den Spitzenligen, den Sport irgendwie international repräsentieren müssen, da irgendwie relativ wenig Ideen kommen. Also die Sportart, die grenzt sich kaum ab, die imitiert vielleicht dort, was irgendwie organisatorisch halt nicht anders geht, aber es kommt irgendwie nie was ganz Neues raus. Und um da jetzt irgendwie auch so eine Frage draus zu machen, also wir sehen ja, dass gewisse Sportarten durchaus plötzlich durch die Decke schießen. Ja, das in letzter Zeit sind es sehr oft Rückschlagsportarten wie Paddle oder wie Pickleball. Die haben halt eine gewisse Eigenschaft, und zwar sind sie halt sehr erschwinglich, sie sind sehr einfach umzusetzen, sie sind sehr breit in der Demografie, die sie ansprechen, also auch ältere Leute können sie zum Beispiel spielen, von denen gibt es halt immer mehr und mehr. Und generell sind sie halt viel unabhängiger vom Vereinswesen, sie sind einfacher anzugehen. Hat Floorball, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen tatsächlich wachsen, also wenn das ein Ziel ist, es muss ja kein Ziel sein, man kann auch sagen, wir wollen einfach das, was wir jetzt haben, einfach viel professioneller und viel schöner machen. Aber wenn wir wachsen wollen, hat Floorball ein Formproblem? Ist die Sportart als solche einfach schlecht greifbar?
Also grundsätzlich sind natürlich Hallenzeiten immer ein rares Gut, ne? Das haben wir schon damals, weiß nicht, das ist wahrscheinlich 96, 97 gewesen, als wir damals in der Schweiz rumgefahren sind und geguckt haben, welche Turnhallen frei sind, damit wir zusätzliche Hallenzeiten kriegen. Zudem hat man im Winter die Fußballer, die alle in die Halle kommen, wo man dann vielleicht auch bei größeren Turnverbänden oder Sportverbänden oder Vereinen dann auch nur begrenzte Möglichkeiten hat, eben diese Hallenzeiten auch wirklich übers ganze Jahr buchen zu können. Von daher, das ist natürlich schon eine Limitation. In der Schweiz haben dann viele Vereine angefangen, eben auch eigene Hallen zu bauen beispielsweise oder sonst Ausweichmöglichkeiten zu finden. Da muss man, glaube ich, schon auch kreativ sein. Im Endeffekt glaube ich schon, dass es, also man sieht das jetzt beispielsweise über die Street Floorball Tour. Das ist jetzt keine Erfindung vom deutschen Verband. Ich bin der Meinung, das haben sogar die Tschechen angefangen, als es in Richtung WM 2018 ging. Die Schweizer haben das auch übernommen. Wir sehen auch, dass das eine Möglichkeit ist, eben auch vielleicht das Spiel nach außen zu bringen, damit man eben auch den Kids, wenn sie nachmittags von der Schule kommen, die Möglichkeit eben gibt, draußen die Sportart zu spielen. Vielleicht auch nur mit Freunden. um dann da angefixt zu werden und dann zu sagen, nee, ich habe da doch Bock, das auch im Wettbewerbsbetrieb zu machen oder ich will auch den nächsten Schritt weitergehen, um eben im Verein dann auch meine Jungs mitnehmen in den Verein. Ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten und Wege gibt. Ich gebe dir recht, der schlafende Riese, ja, den gibt's noch. Ich hoffe nicht, dass er einen Jahrhundertschlaf hat, sondern hoffentlich nur einen Jahrzehntschlaf und wir den dann auch wirklich jetzt in diesem Jahrzehnt auch endlich mal wecken können. Also das ist so die Hoffnung, die ich schon habe und weshalb ich das auch überhaupt mache. Also das ist klar.
Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, und zwar ist es die Herausforderung der Hallen und vor allem der Infrastruktur. Die unterscheidet sich ja in Deutschland wirklich von Land zu Land, von Kommune zu Kommune. Irgendwo gibt es die Hallen umsonst und man muss sich dafür aber mit den anderen Vereinen prügeln, sprich Berlin. Dann gibt es wieder Regionen, wo man die Hallen anmieten muss. Dann geht es darum, dass man halt ein richtiges Budget hat und so weiter und so fort. Gibt es seitens des Dachverbandes irgendwas, was man machen kann, um die Landesverbände oder Vereine generell irgendwie zu unterstützen? Gibt es da eigentlich überhaupt irgendwelche Hebel?
Ja, du hast es ja schon eigentlich auch schon angesprochen. Das ist ja eigentlich in fast allem in Deutschland schwierig, ne? Wenn man sich das anschaut, dass eben in jedem Bundesland teilweise sogar das Schulsystem ein bisschen anders ist. Aber eben auch die Sportförderung oder grundsätzlich, wie Landessportbünde organisiert sind. Das merken wir immer wieder, wenn wir mit den Landesverbänden in Austausch gehen. Es hat auch einen Punkt, den wir versuchen, die Landesverbände auch an einen Tisch zu bringen, dass die Landesverbände, dass wir diese Grenzen der Bundesländer überschreiten, dass eben der Norden mit dem Süden spricht, weil vielleicht eben der Süden ein Mittel gefunden hat, um eben beispielsweise in der Hallenthematik da weiterzukommen. Was uns wichtig ist, ist eben dieses Vernetzen. Im Endeffekt sehe ich uns als Dachverband eher in dieser Vernetzerrolle, als dass wir wirklich in einem Bundesland etwas lösen können. Das sehe ich dann eher im Landesverband. Aber was wir eben versuchen, ist wirklich, die an einen Tisch zu bringen, voneinander zu lernen, um zu gucken, ob das vielleicht, ja, diesen Know-how-Transfer, das ist wichtig. Und das hat, glaube ich, jahrelang nicht so richtig stattgefunden.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil da setzt so ein bisschen meine nächste Frage an. Und zwar, was für Plattformen gibt es eigentlich, um eben diese ganzen sogenannten Stakeholder mal an einen Tisch zu bringen? Weil das eine sind ja beispielsweise Landesverbände, so wie du es gerade gesagt hast, die halt ihre Erfahrungen austauschen sollen, wie sie gewisse Probleme gelöst haben auf Verbands-, auf Landesverbandsbasis. Das andere ist immer diese Herausforderung beispielsweise auch der Bundesligen. Also früher hatten wir ja den Bundesliga-Summit ein, zwei Mal ausprobiert, damit halt die Vereine wieder zusammenkommen. Und es ist ja eben nötig, dass so eine geballte Kraft entsteht, weil die Vereine gerade im Floorball halt natürlich viel zu klein sind und eine viel zu schwache Lobby haben. Ja. Was für Plattformen werden denn da in diese Richtung aufgebaut oder was soll da kommen?
Also wir haben vielleicht, wenn man mal zurückguckt, gleich zu Beginn, nachdem wir gewählt wurden, haben wir gesagt, okay, wir gehen erstmal in alle Landesverbände als Vorstand rein, ein, zwei Vorstandsmitglieder, und wollen einfach mal hören, was gibt es denn da für Möglichkeiten, um überhaupt die Landesverbände auch kennenzulernen. Ihre positiven Seiten, wo haben sie gute Entwicklung gemacht, ihre Sorgen und Ängsten, ihre Anforderungen im Dachverband, um überhaupt erstmal diesen Know-how-Transfer starten zu können. Und was wir dann gestartet haben, ist ein Open Space haben wir angerichtet, um dann einen Tisch zu bieten, natürlich das meiste in Online-Form, um eben da voneinander zu lernen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
Wie läuft's?
Ja, es könnte besser laufen. Also es könnte besser angenommen werden. Ne? Und das ist halt einfach immer auch da, wo wir auch immer reingehen und sagen, Mensch, lasst uns nicht nur die Sachen anbieten, sondern eben auch annehmen. So ein wichtiger, oder ich meine, das ist mit deinem Baby aus vergangenen Zeiten, du kennst es besser als ich, ist das Final Four, wo wir uns das letzte Mal auch getroffen haben, Jan, eine wunderschöne Veranstaltung. Also wir beide können da einfach nur die Werbetrommel für rühren. Kommt nach Berlin, guckt euch das an. Das ist das Zentrum, wo wir uns austauschen können, wo wir Workshops anbieten können, wo wir hoffen, dass die Community zusammenkommt. um gemeinsam wachsen zu können, um gemeinsam eine Stimme zu haben. So, und das ist mittlerweile ist das nicht mehr eine staubige Halle im Untergeschoss in einem Netzwerkgebäude, sondern das ist wirklich herzeigbar. Das ist die richtig große Show, die da stattfindet. Und da sehe ich auch das, ich glaube, da sind wir beide auch der gleichen Meinung, könnte noch besser angenommen werden. Im letzten Jahr haben wir, glaube ich, knapp 2000 Zuschauer gehabt. Habt keine Sorgen, es ist genügend Platz da. Es dürfen ruhig noch mehr kommen, lasst uns da zusammensetzen. Wer Themen hat, wir können da Workshops anbieten. Das sind die Punkte, wo ich Möglichkeiten sehe, um die Kommunikation richtig nicht zu starten. Ich glaube, gestartet ist sie, aber eben richtig Fahrt aufzunehmen.
Ja, der große Vorteil des Final Fours, wo ich mich noch an meine Zeit dran erinnern kann, ist ja, dass man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber dass man totale Kontrolle hat. Also du hast nicht wirklich den Bedarf, dich mit zu vielen Leuten abzustimmen, sondern es wird am Anfang klar geregelt, wer ist für dieses Projekt verantwortlich und dann wird dieses Projekt so gut wie möglich umgesetzt. Du bist, als wie gesagt, mit deinen Schweizer Wurzeln, du kennst, ihr habt Kantone. Das ist eine Sache. Meine direkte Frage ist, wie nervig ist das deutsche Föderalwesen?
Ja, es ist im Endeffekt ist es in der Schweiz ist es auch kantonal geregelt. Also das heißt, das Schulsystem ist auch in jedem Kanton anders.
Aber so. Der Dachverband in seiner Entwicklung, der hat schon mehr Zugriff als in Deutschland, oder? Ja, auch wenn das Fluch und Segen auf einmal sein kann. Aber der ist halt dadurch, dass das Land kleiner ist, natürlich viel flexibler und kann halt viel agiler arbeiten, oder?
Ja, das ist schon interessant, wenn man mit dem Schweizer Verband spricht, der natürlich auch eine Größe hat, die ist ja absolut nicht vergleichbar mit unserem. So, einfach weil die, ich würde mal sagen, 20 Schritte voraus sind, so wie bei allen Top 4 Nationen. Das Beeindruckende ist ja beispielsweise, wenn man sieht, die Schweizer haben das über 20 Jahren geschafft, was die Tschechen innerhalb der letzten 5, 6, 7 Jahre geschafft haben. Das ist eigentlich das Beeindruckende. Und das ist immer abhängig von starken Personen. Ne? Also wenn man Richtung Tschechien guckt, Philipp Schumann, was er gerade zu Beginn entwickelt hat, während der WM und nach der WM, die Welle mitgenommen. Aber wenn man beispielsweise jetzt zurück auf deine Frage kommt und mal zum Schweizer Verband guckt, wenn man mit dem Geschäftsführer spricht, des Schweizer Verbandes, dann sagt er einem, wir organisieren den ganzen Spielbetrieb mit 2, 3 Personen. Und zwar von den kleinsten Junioren bis zur höchsten Liga. Das heißt, da werden auch bewusst diese Strukturen durchbrochen. Das soll jetzt nicht heißen, wir wollen irgendjemandem irgendwie den Spielbetrieb wegnehmen. Darum geht es nicht. Aber auch da sind wir mittlerweile mit den Landesverbänden in einem sehr guten Austausch. Das ist wirklich eine sehr harmonische Stimmung, so empfinde ich das jedenfalls, an der Delegiertenversammlung, dass wir auch richtig kritische Themen ansprechen können. Gute Diskussion haben und gegebenenfalls dann eben auch, wenn uns etwas beengt, ein Korsett aufsetzt, dann werden wir das versuchen zu durchbrechen, um eben die Sportart weiterzubringen. Es geht ja immer nur darum, wie schaffen wir es endlich die nächsten 2, 3 Schritte, um die Sportart weiterzubringen. So, und von daher, der Zwang gibt's, ja, aber wir müssen uns dem ja nicht unterlegen.
Ich habe natürlich versucht, auch so ein bisschen Fragen zu sammeln oder von außen an mich herantragen zu lassen, weil es gibt viele Themen, wo ich denke, ich weiß was, am Ende weiß ich natürlich gar nichts. Was sich so ein bisschen wiederholt hat, war die Frage, ob es möglich ist, dass der Dachverband im Augenblick sehr stark in Richtung Spitzensport gewichtet und der Breitensport eher nachzieht. Also wenn man sich so die letzten 3 Jahre anschaut und man hat die Gründung der U23, man hat eine Vollzeitstelle für die Bundestrainer und die Trainerausbildung, kleinere Stellen für den Leistungssportbereich, jetzt Nations Cup, es gibt auch, man widmet sich auch sehr oft Neustrukturierungen in der Bundesliga und so diese agile Projekte irgendwie in diesem Breitensport zu bauen, das sieht man auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht. Und wenn man bedenkt, dass der Dachverband ja meistens natürlich erstmal mit seinen Ressourcen relativ effizient haushalten muss, fragt man sich, ist da die Gewichtung vielleicht gerade im Leistungssportbereich, vielleicht auch wegen natürlich der Zusammenarbeit mit dem DOSB, wegen Fördergeldern, weiß man nicht. Ist es möglich oder täuscht der Eindruck?
Es ist ganz witzig, weil als ich damals Bundesliga gespielt habe beim ETV, als wir das erste Mal gegeneinander gespielt haben, Jan, also letztes Jahrtausend mehr oder weniger, fast.
Das hoffe ich nicht.
Nein, nicht ganz. Aber damals haben wir auch darüber gesprochen, gesagt, ja, die stecken ja alles nur in die Nationalmannschaft, so das Geld. Der Dachverband macht nichts. So, das war so eine Phrase, die damals rumging, wo man sich auch gerne anstecken lässt. Also ich kann einfach mal, wie es heute aussieht. Ja, wenn man mal den Haushalt sich anschaut von unserem Dachverband, dann ist es so, dass wir mittlerweile dass wir das Fördersystem des BMIs auch einfach aufgrund der Entwicklung, wo wir sind, sieht es so aus, dass wir auch tatsächlich Stellen darüber bezahlt kriegen. Ja, so, das heißt, wir haben eigentlich, sei es im Haushalt, sei es ressourcenmäßig, eine relativ strikte Trennung zwischen dem Leistungssport und dem Breitensport. So, und das heißt, das ist sowohl finanziell halt, wie gesagt, getrennt, weil du hast es richtig angesprochen, über den DOSB, beziehungsweise eben über die BMI-Förderung, ist das schon so, dass die Bedingungen auch für Nationalspieler sich deutlich verbessert haben. Dass wir eben auch hauptamtliche Stellen haben. Das haben wir vor ein paar Jahren noch nicht gehabt. Und von daher ist es schon so, dass man da eben auch sehr interessante Projekte anbieten kann, um eben im Leistungssport auch tatsächlich wachsen zu können. So, was aber auch wichtig ist, da findet aber auch die Trainerausbildung statt. So, die ja dann eigentlich wieder, wenn du jetzt in der Regionalliga coachst als Beispiel, dann hat das ja nichts mit dem Leistungssport zu tun. Du kriegst aber das Wissen aus dem Leistungssport. Du kannst das in den Breitensport transportieren. So, das heißt, wir haben da eigentlich, ich sag mal, einen Know-how-Fluss oder einen Mittelfluss insgesamt auch, einen vernünftigen, eben auch im Breitensport. Wiederum ist der Breitensport oder ich sag mal da, wo wir eben nicht die Fördermittel kriegen, zuständig beispielsweise auch für einen Spielbetrieb den aufzubauen. Da kann man sich jetzt streiten, gehört die erste Bundesliga, zweite Bundesliga, gehören die zum Leistungssport oder zum Breitensport? Das ist dann natürlich eine andere Geschichte. Was wir aber massiv versuchen, ist, dass wir im Breitensport, dass wir eben Stellen schaffen, sei das unter Breitensport gehört für uns ganz klar beispielsweise die Street Floorball Tour dazu, da gehört eben die U17 Trophy, da gehört dazu, dass wir diese Stammtische, die wir anbieten, wo wir wirklich auch versuchen, eben Jugendtrainer auszubilden. Das sind alles Themen, oder sei es, dass wir Kooperationsverträge mit, sei es mit dem CVJM oder mit anderen Bereichen. Also das ist schon so, dass wir in dem Bereich versuchen, das Wachstum zu generieren, weil die Säule des Wachstums, die kommt ja nicht aus dem Leistungssport. Aus dem Leistungssport erhalten wir die Zeitungsberichte, vielleicht auch mal einen Fernsehbericht, die Reputation des Sportlers, die man voranbringen kann. Aber man braucht, wie gesagt, das muss in alle Richtungen wachsen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Du hast gerade zwei schöne Sachen gesagt. Du hast Fernsehen gesagt und Zeitungsberichte. Und ich weiß wahrscheinlich, wo meine Frage hinzielt. Ja. Ich frage mich, was uns das noch beim Wachstum heute bringen wird. Und es ist eine interessante Geschichte, weil früher war das ja tatsächlich so, dass man immer behaupten konnte, der Dachverband, der schafft im Grunde über den Spitzensport so ein bisschen, ich würde sagen, das Renommee oder die Geschichten. Mhm. Und die Landesverbände, die kümmern sich ja letztendlich um die Geschichte oder um den Breitensport oder um diese Graswurzelarbeit. Ja. Und ich glaube, gerade durch diesen Wandel der Medienlandschaft, auch dieses Generationen heute und die zukünftigen konsumieren halt Daten nochmal ganz anders, könnte es dann tatsächlich dazu kommen, dass der Dachverband im Grunde als Spitzenorgan eigentlich den ursprünglichen, diesen ersten Zugriff auf diese Graswurzelarbeit hat, weil der Dachverband, das ist ja derjenige, der dann tatsächlich diese Inhalte und diese Kanäle bespielen muss, um die 8, 9, das kann jetzt Generation Alpha sein oder Generation Z oder was auch immer, irgendwo 13, 14, 15, dass er sie halt triggert. Und deshalb frage ich mich da so ein bisschen, oder ich weiß es nicht, und ich glaube, das wird dann vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema sein mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die nächsten Interviews machen. Was macht eigentlich der Dachverband gerade in Richtung Kommunikation hin zu diesen jüngeren Zielgruppen, die man gerade für die Sportart begeistern will? Diesen Wandel nimmst du wahrscheinlich auch wahr.
Ja, ich denke mal schon, also wir als über 40-Jährige dürfen ja von Zeitungen und Fernsehen sprechen.
Ich bin noch nicht 40. Entschuldigung. Ich habe nächsten März Geburtstag. Bis dahin hatte ich noch durch in der 30.
Nein, ich gebe dir völlig recht. Ne? Also wir haben das ja gesehen, das ist ja gerade was Streaming anbelangt, oder man hat es ja auch gesehen, dass wir dann tatsächlich eben auch in der Lage waren, durch eine hervorragende Arbeit von vielen motivierten Leuten während der Weltmeisterschaft das Ganze eben im Streaming auch zeigen zu können. Ne? Also da sind wir, glaube ich, schon auch in dem Bereich, also was in Richtung Twitch geht, was für mich komplett Neuland war. Ich wusste nicht, was es ist. Mir wurde es dann erklärt. Aber wenn ich meine Tochter frage, dann erzählt sie mir, was das ist. Also das ist natürlich schon so, dass das die Kanäle sind, die wir bespielen müssen. Da gebe ich dir komplett recht. Ich glaube aber auch nicht, dass es, also wir verschließen uns da nicht vor, und wir sind da ja auch dabei, dass wir in diese Richtung eben noch weiterdenken. Nichtsdestotrotz habe ich damals, war das schon interessant, dass das eben, wenn man regional erfolgreich ist, sei es eben ein Bundesliga-Team als Aufsteiger plötzlich in die Playoffs kommt oder vielleicht auch mal ein Finale spielen kann, dann merkt man schon, dass eben auch die regionalen Zeitungsartikel plötzlich größer werden. Dann kommt das Lokalfernsehen vorbei. Und im Endeffekt kann das natürlich auch wieder ein Synergieeffekt sein auf lokales Sponsoring zum Beispiel. Da spricht man dann eben vielleicht nicht die großen DAX-Konzerne an, sondern eben die mittelregionalen Unternehmen, die vielleicht auch einige hundert Arbeitsplätze haben, die dann sagen, Mensch, die machen eine gute Sache, da ist eine gute Stimmung bei uns im Dorf, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, da ist richtig was los, dann unterstütze ich jetzt auch mal. Deswegen glaube ich schon, man muss immer gucken, wo ist das Zielpublikum, und wichtig ist, wie du es auch gesagt hast, man muss da alle Bereiche bespielen, müssen aber auch ganz klar sagen, und das ist etwas, wo ich immer nur wieder werben kann: Wir sind aktuell 4 Vorstandsmitglieder. Wir brauchen dringend Unterstützung, gerade was im Bereich Medien geht. Wer Interesse hat, es ist wirklich eine gute Stimmung, es ist eine Aufbruchstimmung. Man kann sich da voll ausleben, einen Sportart zu entwickeln. Wer da Bock hat, wer da Ideen hat, herzlich willkommen zur Mitarbeit. Da kann man wirklich was bewegen. So, und da brauchen wir. Wir sind alle nicht aus dem Bereich, und da muss man auch einfach wissen, wie es da weitergeht in dem Bereich, um eben da auch weiterzukommen. Das ist schon wichtig.
Es ist ganz lustig, weil du hast mich jetzt an eine Sache erinnert. Mittlerweile habe ich so ein bisschen mit dieser Vorstellung gebrochen, dass die Sportart mehr Verbreitung erfährt, wenn die Nationalmannschaften Erfolge haben. Also das war, das muss man so ein bisschen zweiteilen. Ich glaube, es ist für die lokale Entwicklung, es ist unglaublich gut, wenn jetzt plötzlich Lilienthal oder Hamburg oder Chemnitz plötzlich im Bundesliga-Finale stehen. Ich glaube, das hilft natürlich lokal. Bei den Nationalmannschaften, ich habe damit abgeschlossen, spätestens nach der WM, wo Deutschland ins Halbfinale gekommen ist, 2012 war das, glaube ich, ne? Ja, jetzt schieße ich mal in der Schweiz damals, weil Deutschland, es war ja eine Sensation, das wäre ob im Fußball Trinidad und Tobago plötzlich irgendwie im Halbfinale wäre. Ne? Also die Leistungsunterschiede waren enorm, und Deutschland steht im Halbfinale einer WM, kriegt natürlich auf die Schnauze von der Schweiz mit 0-8 schafft es dann tatsächlich in die Sportschau oder in irgendwelche Nachrichten, und dann hieß es, die Schweden sind Weltmeister geworden, Deutschland scheiterte im Spiel um Bronze deutlich mit 0-8 Punkt aus Ende. Und was das dann letztendlich hinterlässt, ist natürlich auch immer nochmal fraglich. Also ich hatte dieses Gespräch, glaube ich, mit Martin Brückner mal, weil er meinte, ja, wir müssen hauptsächlich in Sport investieren, weil wenn die Nationalmannschaft erfolgreich sind, dann bringt das natürlich Reichweite und Interesse. Ich glaube, mittlerweile hat man so eine kritische Qualität erreicht, die reicht schon mal völlig, und ich glaube, jetzt sind die Hausaufgaben vielleicht sogar woanders zu suchen, und zwar im Grunde in dieser Form der Ansprache, also eher in den Kanälen und im technischen Bereich, weniger als im sportlichen.
Also ich könnte mir vorstellen, auch jetzt wieder aus meiner Erfahrung, die ich damals gesammelt habe als Nationaltrainer, auch als Rückmeldung von Spielen, ich glaube, es ist da halt auch wichtig, eben auch wieder da den regionalen Bezug zu haben. Ne? Wenn man zwei Nationalspieler hat, die vom Dorf XY kommen und die dann da ein Halbfinale spielen, hat das gegebenenfalls aber auch eine andere Tragweite, als wenn das ein Spieler ist, der in Schweden spielt, als Beispiel für die deutsche Nationalmannschaft.
Das auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und das sind auch, also das sind so Rückschlüsse, die ich für mich da auch gezogen habe. Damals halt nach Prag, und das war auch, da war ja auch, auch in Rücksprache mit den Leuten, die dann eben versucht haben, die Medien zu bespielen, sei es in Matthias Liebing, der dann auch sagte, Mensch, jetzt haben wir da auch noch aus Augsburg eine Anfrage oder XY wo, weil eben Nationalspieler von dem Team eben auch bei der WM dabei war, als Beispiel. So, ich glaube, das ist einfach dieser regionale Bezug. Wenn man jetzt nicht gerade die ganz großen Medienhäuser in Deutschland guckt, ist das, glaube ich, immer der Treiber, einen Regionalbezug zu haben. Dann werden die Artikel und dann macht man aufmerksam, und wenn da eine größere Firma ist, kriegt man dann eben vielleicht auch wieder den Bezug hin. Das könnte ich mir schon noch vorstellen, dass das trotzdem noch funktioniert.
Jetzt sind die Nationalmannschaften natürlich dadurch so ein bisschen eingeschränkt, dass sie nicht jedes Wochenende stattfinden, sondern immer an ihren AFF-Terminen oder zu den Großveranstaltungen. Ich frage mich eigentlich am häufigsten, warum die Bundesliga als ein extrem kostbares Instrument zur dauerhaften Vermarktung der Sportart, also die Bundesliga findet ja jedes Wochenende statt, Damen, Herren, auch nochmal mittlerweile auf regionaler Ebene in der zweiten Bundesliga, da kann man jetzt lange diskutieren, ob das jetzt in der Form alles so sein muss. Aber die Bundesliga ist ja ein unglaublich kostbares Instrument. Jede andere Sportart vermarktet sich hauptsächlich über den Vereinswettbewerb. Sei es jetzt ein ganz großer, wie eine NHL, eine NBA, oder seien es halt jetzt die lokalen, die nationalen Wettbewerbe, wenn es jetzt eher vielleicht im Fußball ist oder im europäischen Basketball. Was für eine Rolle spielt die Bundesliga in der nahen, eher mittleren Zukunft beim Wachstum der Sportart und bei der Vermarktung des Verbandes?
Ja, die ist natürlich sehr wichtig, oder die sind sehr wichtig. Man muss es ja, also alle Bundesligen sind wichtig. Das ist, wenn wir vom Verband sprechen, da können wir den Produkten sprechen. Wir haben ein Produkt Damen-Bundesliga, ein Produkt Herren-Bundesliga, ein Produkt Final Four, wir haben ein Produkt Nationalmannschaften, wir haben ein Produkt Street Floorball Tour, wir haben ein Produkt Schul Cup. Das sind alles, wir haben ein Produkt Pokal, grundsätzlich den ganzen Wettbewerb, und alle einzelnen von diesen Produkten, sage ich jetzt einfach mal, die können ja einen Reiz setzen in der Vermarktung beziehungsweise im Sponsoring von einem einzelnen Unternehmer, nennen wir es mal so, der sagt, das reizt mich, da möchte ich gerne mehr sehen von, das möchte ich gerne unterstützen. So, und ich gebe dir recht, ein wiederkehrendes Erlebnis oder was jedes Wochenende wieder da ist, ist natürlich sehr wichtig. Da müssen wir uns auch einfach dann überlegen, wie sichtbar ist denn die Bundesliga? Taucht die eben wieder, kommen wieder zu einer Zeitung, taucht sie in einem Stream auf? Da sind wir schon auch bei. Also wir müssen dieses Produkt natürlich auch aufhübschen. Ist das eben in einer verstaubten Halle im Keller oder ist das in einer Multifunktionsarena? Das ist ja mannigfaltig, oder die Entwicklung, auch wenn ich mich zurückentsinne, als wir damals noch in Hamburg an der Bundesstraße gespielt haben, da gab es dann auch schon den Schritt in eine neue Halle. Das ist natürlich wichtig. Ne? Also da braucht man dann aber eben auch eine vernünftige Halle. Ich glaube, wir beide wissen, in Wenningerode war man schon immer groß, da auch eine Show drum zu machen, als Beispiel. Da gibt's auch jetzt andere Vereine, die das auch machen. Also das ist wichtig, wenn man da eben auch eine gewisse Show draus macht, das Produkt größer macht, eben auch in seinem Verein, um das dann eben auch national, damit auch alle profitieren können.
Und da ich würde da vielleicht ganz kurz einhaken, weil ich sehe das genauso und ich glaube, so das ultimative Beispiel in letzter Zeit ist meiner Meinung nach Holzbüttgen. Also das, was Holzbüttgen in die Liga getragen hat, das ist unbezahlbar, weil ich glaube, das motiviert im Augenblick alle anderen Clubs, auch die, die damals vielleicht vor dem Einstieg Holzbüttgen so ein bisschen so das Pinnacle waren, lass es vielleicht Chemnitz gewesen sein in guten Jahren oder vielleicht auch Wernigerode auf deren Art und Weise. Das ist natürlich motivierend. Ich frage mich halt immer, was ist die Plattform? Also auf welcher Basis kann dann die Liga als Ganzes funktionieren? Und wenn man sich jetzt die Liga anschaut, gibt's einen Instagram-Account, der sind halt Bundesligen, der funktioniert mit sehr viel Eifer, aber natürlich mit den begrenzten Mitteln. Aber so, dass man jetzt der Bundesliga einen gemeinsamen Nenner verschaffen würde, das kann eine schöne Website sein mit einem klaren Feed, mit regelmäßigen Inhalten, mit coolen, schnellen, knusprigen Clips, die halt über die ganzen TikToks und Instagrams gejagt werden. Da passiert halt meiner Meinung nach extrem wenig, beziehungsweise wirklich nur Symbolisches. Ja. Und da frage ich mich, was ist eigentlich so der nächste Schritt, um das zu beheben? Weil meiner Meinung nach kann man gar nicht so sehr vom Dachverband erwarten, dass man das operationell hinbekommt. Der Dachverband kann das mit Sicherheit triggern und sagen, du Leute, wir kommen nicht voran, wenn wir jetzt dafür nicht irgendwas bauen. Wir können das nicht schaffen, weil ihr wisst, wie wir strukturiert sind. Das müsst ihr als Liga bauen. Und dann schlagen wir im Grunde wieder eine Rolle rückwärts zum Thema Bundesrat damals oder Bundesligarat, der jeden zweiten Herbst einberufen wurde und dann binnen zwei Wochen zerfloss wie Schnee im Frühling. Und dann war die Sache eigentlich gegessen. Ja. Und da frage ich mich, was kann der Verband mehr machen, um die Vereine zu provozieren oder zu bringen, zusammenzukommen und tatsächlich, du hast von einem Produkt gesprochen, das ist ja letztendlich auch eins, zu bauen, dass der Sportart wirklich hilft.
Ja, also tatsächlich haben wir den Bundesligarat auch schon wieder versucht, ins Leben zu rufen, weil das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig. Im Endeffekt gibt es Durchführungsbestimmungen, die werden vom Verband herausgegeben. Voraussetzung XY muss erfüllt werden, damit du nächstes Jahr in der Bundesliga spielen kannst. Und da kannst du natürlich reinschreiben, ihr müsst eine Halle haben von 5000 Zuschauern jetzt als Beispiel. Ne? Oder ihr müsst eben verbindlichen Livestream mit Kommentator anbieten. Das kann man alles machen. So,
weil das ist, wenn ich, Verzeihung, wenn ich da kurz in mich reinspringen kann, das mit dem Livestream ist eine gute Sache. Ich hatte regelmäßig gehört, ja, aber dafür fehlen uns Leute. Ja, dafür haben wir niemanden. Ja. Im Moment, wo klar wurde, ab jetzt gibt's Livestream, dann gab's jemanden, der den Livestream gemacht. Eine sehr ähnliche Diskussion hatte ich mit jemandem, der meinte, als ich mich jetzt dafür eingesetzt habe, dass wir endlich Torhüter-Statistiken aufnehmen müssen, weil das halt wieder ein wichtiger Inhalt ist, mit dem man schön arbeiten kann und so weiter. Hieß es, ja, aber da muss jetzt noch jemand beim Schiedsgericht sitzen, der die Saves kalkuliert. Und ich habe mich dann gefragt, na gut, wenn ich jetzt als Verein nicht noch jemand zu diesem Tisch sitzen kann, der einfach so einen kleinen Zaun mit Strichen schreibt, dann können wir diese ganze Sache abblasen. Dann müssen wir es nicht Bundesliga nennen, sondern können wir es DDR-Oberliga nennen und wir haben wieder alle Spaß und es ist ein Kreis und singen Lieder ums Lagerfeuer herum. Aber es ist halt jetzt kein Schritt nach vorne, wenn man halt solche kleinen Aufgaben sich nicht einfach klar steckt und sich vornimmt und so muss es sein, oder?
Es ist genau richtig. Jetzt haben wir den Jan wieder da, wo wir ihn haben wollen.
Wieder mal.
Herrlich. 40 Minuten hat es gedauert. Nein, nein, ich gebe dir recht. Ja, natürlich. Das ist so. Nur ganz ehrlich, ich bin einfach auch schon glücklich zu sehen, dass wir damals vor 20 Leuten gespielt haben in der Bundesliga und mittlerweile sind das 250 teilweise. So, da geht mir schon fast ein bisschen das Herz auf. Ne, also es ist ja eine Entwicklung. Wir sprechen über Sportentwicklung. Das ist auch einfach etwas, und das will ich nicht schönreden, ne? Aber das braucht natürlich seine Zeit. Aber ich gebe dir recht, welches Tool jetzt das Wichtige ist, sei es ein Livestream oder sei es eben das und das. Ich habe beispielsweise das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, mit einem Freund von mir gesprochen, der auch in der Schweiz Trainer war. Und der hat mir gesagt, in der Schweiz ist es seit 10 Jahren Pflicht, dass das Heimspiel die Spiele aufzeichnet und dann den USB-Stick dem Gästeteam mitgibt. Wenn du heute im Bundesliga-Spiel gucken gehst, dann siehst du, dass das Gästeteam als erstes die Kameras installiert und das Heimteam auch filmt. da sind ja schon auch Ressourcen dann auch da, um das irgendwie anders nutzen zu können. Also das sind so viele Punkte, da kann man natürlich dran arbeiten, ja, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, und das ist etwas, eigentlich fast zurückgehend auf deine erste Frage, als wir gewählt wurden, um diesen Verband zu übernehmen, da mussten wir erstmal die Kassen der letzten Jahre prüfen. So, das heißt, was wir eigentlich auch viel gemacht haben, ist erstmal zurückgucken und nicht unbedingt nach vorne gucken. So, und ich glaube schon, dass wir da mittlerweile auch an einem Punkt sind. Beispielsweise jetzt Haushalt 23 ist, war im Dezember 22 verabschiedet. Jetzt geht's langsam ins nächste Jahr. Das ist schon auch, ja, wie soll man das sagen? Das ist jetzt nicht so, dass wir starten konnten und direkt sagen konnten, so, und jetzt gucken wir in Zukunft, was wollen wir alles haben und lass uns jetzt sofort direkt in die Entwicklung gehen. Sondern das war schon auch, erstmal ein bisschen die Puzzleteile sortieren und dann mal ein Puzzle draus basteln. So, und deswegen, ich gebe dir hundertprozentig recht, aber auch mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Zeit einige Vorstandsmitglieder von mir da reinstecken, das ist Wahnsinn. Das könnte man eigentlich mit Geld gar nicht bezahlen. So, und von daher glaube ich schon, sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo wir sagen können, doch, der Laden läuft. Lass uns jetzt auch mal perspektivisch vorausschauen und ja, vielleicht kriegen wir es dann eben auch mal hin, eine Schussstatistik zu haben oder eine Torhüterstatistik. Das ist jetzt nicht etwas, was ich so abwegig betrachte, auf jeden Fall.
Genau, deshalb hatte ich ja auch gemeint, das ist ja eine operationelle Aufgabe, ja, oder eine operative Aufgabe, die sehe ich beispielsweise gar nicht beim Verband, also das Aufbauen eben so einer Plattform für die Bundesliga, einfach aufgrund der Realitäten, die wir im deutschen Floorball haben. Ihr habt einfach ganz andere Sachen zu tun und der Laden muss erstmal überhaupt in seiner Struktur funktionieren. Und ja, das wäre ja etwas, was man eigentlich von den Vereinen fordern muss, dass die Vereine dafür die Ressourcen stellen, damit ihr eigenes Produkt, das worauf sie wachsen, also der Grund und Boden, in dem sie im Grunde wachsen wollen, dass ja, der halt ordentlich gefüttert ist mit den Nahrungsmitteln, die sie brauchen. Ne?
Ja.
Also das war die Brücke. Ich würde das, wir haben so ein bisschen die Stunde so als Grenze gelegt, damit ja, wir uns da so ein bisschen langsam hinpirschen. Ich würde eine Sache noch ein bisschen auffassen. Du hast vorhin das Thema Kleingeld erwähnt. Ja. Wenn man über Sponsoring spricht, ihr habt ja seit kurzem einen neuen Sponsor für die Nationalmannschaften. Die haben ja schon die letzten Veranstaltungen mitgenommen. Mhm. Wie sieht's da an der Front aus? Und was würdest du sagen, sind so die großen Herausforderungen, um für Sponsoren insgesamt nochmal attraktiver zu werden als Sportart, außer neben diesem Thema Reichweite?
Hm. Ist natürlich momentan ein schwieriges. Also ja, erstmal sind wir sehr, sehr glücklich darüber, dass wir sowohl eben einen Sponsoring-Vertrag unterzeichnen konnten mit einer Firma, die auch wirklich weiß, was eben die Sportart bedeutet und eben auch eine Bedeutung hat in anderen Ländern. Also da spreche ich Nordic Mainz an. Zum anderen sind wir sehr glücklich darüber, dass wir den Ausrüstungsvertrag mit Uniok verlängern konnten. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Zwei wirklich ganz, ganz wichtige Bausteine. Wie kann es da weitergehen? Da habe ich mir auch eine blutige Nase geholt, volle Motivation losgestartet. Wirtschaftliche Lage ist aktuell nicht ganz so einfach. Jeder weiß das, jeder Mitarbeiter kommt zum Chef und sagt, er möchte gerne mehr Geld haben. Ist schwierig in der verarbeitenden Produktion aktuell. Von daher ist das nicht ein einfaches Thema. Was wir aktuell machen, ist, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deswegen muss ich den anschneiden. Es gibt das Projekt Floorball Fit for Future. Ein Gemeinschaftsprojekt, ein EU-Projekt, initiiert vom tschechischen Verband, wo die Top 4, mehr oder weniger die Top 4 Nationen plus eben die Six Nations Group voneinander lernt und eben austauscht und im Endeffekt auch eine vollumfängliche Analyse des gesamten Sportverbandes mit über 160 Punkten stattfindet. So, und da werden Maßnahmen abgeleitet und da haben wir uns als Top-Priorität gesetzt, dass wir eben auch im Bereich Sponsoring da strategisch vorgehen werden in nächster Zeit, um eben auch zu gucken, wie machen das andere, wo müssen wir hinkommen, wie können wir das machen, brauchen vielleicht irgendwie Hilfe, sei es eine Agentur oder sonst was. Welche, was du angesprochen hast, welches Produkt hübschen wir dermaßen an, um eben das ins Schaufenster zu stellen, das sind ja alles wichtige Bausteine, um eben auch da auf jeden Fall eben auch mehr Geld generieren zu können.
Und von den Tschechen kann man einiges lernen, glaube ich, ja, bei der Vermarktung. Du hast ja vorhin gesagt, die haben sehr schnell Sachen aufgeholt. Man muss auch zur Wahrheit hinzufügen, die haben es auch vielleicht ein kleines bisschen einfacher gehabt, einfach weil dieses Land in einem relativ starken Wirtschaftswachstum war, weil das ein Land ist, das mit der Hockeykultur im Grunde eng verbunden und verschlungen ist. Und weil man dort eben viel, viel direkter arbeitet als Verband. Ich kann mich erinnern, dass da regelmäßig, wie oft getürmt wurde und wie oft Philipp Schumann da intern in Tschechien wie der Teufel an die Wand gemalt wurde, was er sich denn alles erlaube. Und dann 2 Jahre später hat sich dann meistens herausgestellt, dass das der richtige Schritt war. Und die Sportart hat immer dann einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Es sind halt andere Bedingungen, unter denen die dann halt arbeiten konnten.
Ja. Trotzdem, Jan, ist das natürlich komisch. Also erstmal war es eine riesige Ehre, vor genau zu 13.000 Zuschauern das Eröffnungsspiel bei der WM gegen die Tschechen spielen zu dürfen. Wenn die Tschechen dann aber mit Deutscher Telekom und mit Volkswagen auf der Brust ist, da fragst du dich natürlich schon so ein bisschen, ne? Könnte ja auch in die andere Richtung gehen. Aber ja, das sind so Dinge, die man halt auch nie vergisst. Aber da müssen wir kreativ sein. Und in dem Bereich müssen wir auf jeden Fall weiterkommen. Das ist ganz klar, um eben grundsätzlich wachsen zu können.
Wenn wir jetzt nochmal so einen kurzen Ausblick machen auf die nächsten, sagen wir mal, 1-2 Jahre, was sind so die Meilensteine, wo du sagst, wenn mein nächster Turnus sich so ein bisschen dem Ende neigt, darauf will ich zurückblicken und sagen, top, hier habe ich einen grünen Haken dahinter gemacht.
Ja, wie gesagt, wir haben diese Vision 2030, die wir jedes Jahr runterbrechen in Ziele, die wir auch wirklich nachverfolgen können. Wir sind da sehr transparent, das kann alles gefunden werden auf der Homepage. Wir stellen das immer da auch in allen Delegiertenversammlungen, um eben alle mitnehmen zu können. Im Endeffekt ist es so, es gibt eine Matrix für diesem Fit for Future Programm, in welchen Bereichen der Verband auf welcher Stufe ist. So, und wenn man diese Matrix in 2 Jahren übereinander legen kann und sagen kann, wir sind in allen Bereichen 1-2 Schritte nach außen gewandert, wir haben es geschafft, eben sei es in der Kommunikation, sei es im Sponsoring, sei es in allem, wir haben es geschafft, da den nächsten Schritt zu erreichen, dann kann man sagen, dass das erfolgreich war. So, und da sprechen wir eben auch, ein Schritt davon ist, dass wir eben wegkommen von 12.000 Lizenzierten, dass wir da nach oben kommen. Ein anderer ist, dass wir mehr Sponsoring-Einnahmen haben. Der dritte ist möglicherweise eine Europameisterschaft, die in Deutschland stattfindet, in ein paar Jahren. So, ein richtig großes internationales Turnier. Ein weiterer Schritt könnte
sein.
Ist
das ein Thema, wenn ich da kurz eingreifen kann? Sind IFF-Veranstaltungen in Deutschland, ich würde sagen, so kurzfristig in den nächsten 2 bis 4 Jahren ein Thema?
Also es ist tatsächlich so, dass eben die Top-4-Nationen festgestellt haben, dass sie nicht wachsen können, wenn, ich sag mal, die Six Nations oder eben die nachfolgenden Nationen nicht wachsen. Und dafür ist es so, dass eben eine Europameisterschaft kommen wird, weil die Weltmeisterschaft ist mittlerweile so groß, dass das eigentlich das Risiko, sowas auszutragen, ist sehr, sehr groß für nicht eine der Top-4 Nationen, weil das Produkt einfach schon riesig ist. So, und da ist eben jetzt geplant, dass eine Europameisterschaft organisiert wird oder kommen soll. Das bietet sich an. Wir haben attraktive Städte in Deutschland. Wir haben ein funktionierende Ortschaften mit vielen Volunteers, wo viel Begeisterung herrscht. Da gibt es ganz lose Gespräche, Überlegungen. Da fanden auch schon erste ganz lose Gespräche auch mit der IFF statt. Da ist nichts geplant. Aber ich glaube schon, dass das ein Boost werden könnte, auch für die Sportler in Deutschland, so dass man da auf jeden Fall in die detaillierte Planung eingehen muss. Und so eine Europameisterschaft findet halt nicht über 10 Tage in 2 Hallen statt, sondern ist halt ein bisschen kleiner. Und das, da ist auch nicht die Anforderung einer Halle von 12.000 Zuschauern beispielsweise, so dass es da auch wirklich Möglichkeiten gibt, die man, wo ich glaube oder wo wir auch im Vorstand der Meinung sind, das sind auf jeden Fall Pläne, die wir auch verfolgen können. Und viel, viel, viel Diskussion stehen da noch bevor und viel Abwägen, aber warum nicht? Das könnte auch ein Ziel sein, ja.
Ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass diese Europameisterschaften stattfinden sollen, es gab ja mal eine vor der ersten WM und danach nie wieder. Mhm. Ich habe es nicht verstanden und ich habe es nicht begriffen, wozu, weshalb, warum. Das ergibt doch keinen Sinn. Jetzt, wo du es erklärt hast, hat es natürlich total Hand und Fuß. Und ich revidiere total, dass es Unsinn ist, weil theoretisch ist es wirklich eine schöne Großveranstaltung, die du in eins dieser Länder in der zweiten Reihe packst. Ja. Was ich mich nur frage ist, ich lebe jetzt nicht hinterm Mond. Warum habe ich das so nicht erfahren? Nicht von euch, sondern von der IFF. Und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, dass eben dieses Thema Kommunikation und Erklärung und Deutung einfach ein Riesenproblem ist. Erst jetzt habe ich es verstanden.
Also ich habe auch diese Gedanken gehabt, die Top 4 Nationen wollen keine Quali mehr spielen und wollen dafür jetzt immer die Europameisterschaft haben. Wenn man aber mit den Top 4 Nationen spricht und auch deren Ängste und Sorgen kennenlernt und hört, ne, das ist eben, wenn die Schweden dir sagen, es bringt uns nichts mehr gegen eine, nennen wir es einfach mal eine C-Nation zu spielen und die 30-0 wegzuballen, da berichtet unsere Zeitung nicht mehr von. Wenn wir aber eine Europameisterschaft spielen können und da immer mal wieder andere Länder auch dabei sind, auch da muss man sich erstmal qualifizieren können. Ne? Also das ist schon nicht so easy, weil da eben nicht mehr 12 Teams sind als Beispiel oder eben 8 Teams sind. Also das ist halt dann auch ein bisschen kleiner wieder, aber das hat einen super Reiz und sowas ergibt einfach Sinn und da macht die IFF, macht sich da auch wirklich viel Gedanken, wie die Sportart wachsen kann und die Top 4 Nationen machen sich Gedanken und das ist schon so, dass wir da, glaube ich, auch gut vernetzt sind und auch häufig im Dialog sind, auch viel unterwegs sind, um eben auch da die Kontakte zu knüpfen. Das ist alles wichtig und das geht nicht nur darum, dass dann eben unsere Nationalmannschaft gegen die Tschechen spielen können, sondern es geht wirklich darum, wie kriegen wir dann vielleicht eben auch die Schulklassen in eine Halle, wo Spitzenfußball gespielt wird und in der nächsten AG sind da 30 Kinder und die wollen alle im Verein gehen. So, dann haben wir super viel gewonnen. Darum geht es. Also das ist immer dieses gesamtheitliche Wachstum, das und darauf sind wir aus.
Alles klar. Gut. Ich glaube, wir sind relativ nah an der Klippe. Ich muss jetzt trotzdem nochmal die obligatorische Frage stellen. Und zwar, Deutscher Meister Damen und Deutscher Meister Herren wird?
Oh, Jan, die Saison hat noch nicht mal angefangen.
Weißt du was? Ich weiß, dass du natürlich dich auf deine Verbands- und eidgenössische Neutralität berufen wirst. Deshalb stelle ich eine ganz andere Frage. Steigt Lilienthal auf?
Das kann ich dir nicht sagen.
Auch das erfahre ich nicht.
Das kann ich. Ich bin da zu weit weg. Nein, ich musste ganz ehrlich sagen, ich weiß weder ein einziges Resultat von einem Vorbereitungsspiel, noch habe ich irgendwas gesehen. Ich freue mich einfach, wenn die Saison wie geplant durchgeführt werden kann, wenn man tolle Spiele sieht, wenn hoffentlich mehr Zuschauer kommen und wenn alles klappt und im Endeffekt, dass das alle einen Haken dran machen können und sagen können, war eine geile Saison. Also, und das wünsche ich übrigens auch allen. Wir stehen kurz vor dem Saisonstart. Ich wünsche auf jeden Fall allen eine ganz tolle Saison und ja, gib Vollgas. Das
ist ein harmonisches Schlusswort. Remo, vielen lieben Dank. Es freut mich, dass es so zum Auftakt geklappt hat. Und ich erinnere daran, dass wir unseren dritten regulären Podcast bereits veröffentlicht haben vor 2 Wochen. Der nächste kommt wie immer am letzten Dienstag eines Monats. Also, wir wünschen euch einen schönen Start in eine tolle neue Saison. Bleibt gesund, viel Spaß und nochmal besten Dank, Remo.
Ja, vielen Dank. Alles Gute.